Ich freue mich, lieber Alexander, über deinen Besuch in Berlin in diesen bewegten und sorgenvollen Zeiten. Belgien ist für uns ein wichtiger Nachbar. Wir sind einander politisch, wirtschaftlich und kulturell eng verbunden. Und Belgien ist in der Europäischen Union und international, etwa in den Vereinten Nationen und bei Auslandseinsätzen, ein ganz wesentlicher gleichgesinnter Partner für uns. Heute haben wir uns in erster Linie zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen ausgetauscht. Als Alliierte in der NATO und Partner in der Europäischen Union handeln wir gemeinsam und einig angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. Wir fordern Präsident Putin unmissverständlich auf, den Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. Alexander De Croo und ich sind uns einig, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen, einschließlich der Lieferung von Waffen. Auch bei den Sanktionen sind wir bereit, weitere Maßnahmen festzulegen. Premierminister De Croo und ich sind uns zudem einig, dass wir in der Europäischen Union in dieser Situation der ukrainischen Bevölkerung schnell und engagiert helfen müssen. Beim außerordentlichen Europäischen Rat Ende des Monats werden wir erneut gemeinsam über die russische Aggression und die Unterstützung für die Ukraine beraten. Wir müssen gemeinsam weitere Konsequenzen ziehen. Zum einen müssen wir so schnell wie möglich unabhängig vom russischen fossilen Energieimporten werden. Deshalb müssen wir das Fit for 55-Paket mit voller Kraft vorantreiben. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die starke und stetige Minderung unseres fossilen Energieverbrauchs sind jetzt auch eine Frage der europäischen Souveränität, der Resilienz und der Souveränität. Dafür brauchen wir ein ehrgeiziges Programm. Zum Zweiten ist der Angriff Russlands auf die Ukraine eine sicherheits- und verteidigungspolitische Zäsur für den euroatlantischen Raum. Wir werden dies im Rahmen der Allianz beraten. Beim NATO-Gipfel im Juli werden wir über die künftige Ausrichtung der Allianz und die notwendige militärische Anpassung angesichts der neuen Sicherheitslage entscheiden. In diesem Zusammenhang gehört auch die Frage, wie wir in der EU unsere Verteidigungsinvestitionen noch besser koordinieren und effektiver nutzen können. Wir werden dies beim Sondereuropäischen Rat Ende Mai beraten. Wir haben bereits den strategischen Kompass in der EU beschlossen. Auch damit tragen wir den neuen Realitäten auf unserem Kontinent Rechnung. Er soll die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU komplementär zur NATO ausrichten und deren europäischen Pfeiler stärken. Dazu gehört, dass wir uns auch der Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie widmen. Eine bessere und effektivere Koordinierung ist hier ganz zentral. Strategisch wichtig ist für Europa auch, dass wir schnell zu konkreten Vereinbarungen kommen, um alle 6 Staaten des westlichen Balkans zu unterstützen und ihre weitere Annäherung an die EU beschließen zu können. Europa muss seine Versprechen halten. Wir sollten daher die Beitrittsverhandlungen dynamisieren und dort, wo noch Hindernisse bestehen, für deren Überwindung sorgen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und der geostrategischen Vernunft. Neue Formen der Partnerschaft für viele andere sind natürlich denkbar. Gestern haben wir darüber mit Emmanuel Macron diskutiert und du, lieber Alexander, hast gestern ja auch Vorschläge zu diesem Thema gemacht. Wichtig ist, dass wir es möglich machen, dass wir uns als europäische Familie zusammenfühlen. Drittens wird angesichts des Krieges gegen die Ukraine und den dramatischen Fluchtbewegungen einmal mehr deutlich, wie dringlich die Reform des funktionsfähigen, fairen und krisensicheren gemeinsamen europäischen Asylsystems ist. Hier wollen wir schnell vorankommen, unterstützen die französische Ratspräsidentschaft bei ihren Ansätzen. Noch ein paar Worte zum Sahel. Die Sicherheitslage und die dramatische humanitäre Situation bereiten uns große Sorgen. Deshalb bleiben wir als Deutsche stark engagiert. Unsere Länder sind auch im Rahmen eines Gesamtansatzes militärisch aktiv. Wir werden in Deutschland über das militärische Engagement in Kürze entscheiden und wir reagieren mit den vorgeschlagenen Änderungen der Mandate, insbesondere auf die politischen Entwicklungen in Mali. Insgesamt gibt es also viel, was wir miteinander zu sprechen haben und was wir auch besprochen haben, die industriepolitische Zusammenarbeit, die Frage Zusammenarbeit in der Energiepolitik, die Frage, wie wir die Zukunft unserer Länder als Industrieländer sichern, ist dabei von zentraler Bedeutung und selbstverständlich all das, was uns miteinander zusammenhält in der Europäischen Union. Schönen Dank und ich bedanke mich bei dir für deinen Besuch. Es ist mir wichtig, dass wir unseren freundschaftlichen und engen Austausch auch weiter fortsetzen.
Thank you, thank
herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler, lieber Olaf. Vielen Dank für den herzlichen Empfang hier in Berlin. Belgien und Deutschland sind Freunde und wir sind Partner, nicht nur Nachbarn. Und wir sind auf vielfältige Art und Weise sehr eng verbunden. In der Corona-Pandemie haben wir eingesehen, wie viele Menschen über die Grenze reisen, beruflich oder auch privat. Und wir sind eng verbunden, wirtschaftlich oder auch was die Logistik betrifft. Es ist also nicht überraschend, dass Deutschland unser wichtigster Handelspartner ist. Und wir Belgien ist der sechstwichtigste Handelspartner. Unternehmen auf beiden Seiten schaffen 130.000 Arbeitsplätze. Das ist eine Realität, die wir jeden Tag erleben. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Mission, diese Beziehungen weiter auszubauen und zu fördern. Die Situation in der Ukraine hat die Prioritäten dramatisch verschoben. Es ist wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen und die Art und Weise, wie wir das getan haben, in Einheit nämlich, ist etwas, das Wladimir Putin überrascht hat. Und es ist das, was unsere stärkste Botschaft ist. Man kann Europa keinesfalls spalten und unsere Einheit ist unsere größte Stärke. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Auswirkungen des Krieges von Putin auf unsere Bevölkerung, auf unsere Wirtschaften so gut wie möglich abgefedert werden. Und wie so oft nimmt Europa Schritte in Krisenzeiten. Das ist ein krisenhafter Moment und es ist ein Aufruf an uns, es noch besser zu machen in der Europäischen Union. Und es ist ganz klar, auf welche Art und Weise wir das tun können. Olaf hat auch bereits gesagt, wir haben in der Tat über Energie gesprochen. Die Diskussion über Energie ist im Zentrum unserer wirtschaftlichen Souveränität. Und da gibt es viele Verbindungen zwischen Belgien und Deutschland im Bereich der Energie. Nur um Ihnen ein Beispiel zu nehmen, das Volumen von Gas, das durch Belgien nach Deutschland transportiert wird, ist höher als das Volumen an Gas, das durch die Ukraine fließt. Wir sind ein wichtiger Eintrittshafen für Energie ins deutsche Hinterland, wenn ich das so sagen darf. Und wir werden in diese Rolle weiter investieren. Wir haben uns für LNG-Projekte entschieden. Wir werden zusammenarbeiten und wir verdoppeln unsere LNG-Infrastruktur, auch was den Transport Richtung Deutschland betrifft. Und das tun wir, weil wir verstehen, dass das unsere Aufgabe ist. Und wir planen auch signifikante Entscheidungen, wie sie auch Sie getroffen haben, sodass wir unumkehrbar uns abwenden können von der russischen Energie. Dessen sind wir sehr bewusst. Es dauert Zeit, das wissen wir. Aber wenn wir das als europäische Nationen tun, dann sind wir alle sicher, müssen wir sicher sein, dass jeder in der Lage ist, für die Versorgungssicherheit zu sorgen und dass wir die notwendigen Werkzeuge haben, dass die Auswirkungen nicht auf den Schultern unserer Unternehmen, unseres Mittelstandes ausgetragen werden kann und auf den Bürgern lasten darf. Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle. Wir wissen, dass Sie eine Strategie dazu entwickelt haben. Wir haben das auch. Wir sind sehr bereit, auch in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Sie sind ein strategischer Partner in diesem Bereich für uns. Und unter den vielen Dingen, die wir teilen, wir beide wollen natürlich die industrielle Aktivität in Europa halten. Das ist ja Teil unserer wirtschaftlichen Souveränität. Aber wir sind uns auch dessen bewusst, wenn die industriellen Aktivitäten nicht vonstatten gehen hier, dann passiert es anderswo in der Welt, natürlich auf zerstörerische Art und Weise und viel umweltschädigender. Und es macht also Sinn, sicherzustellen, dass hier Industrie und Wirtschaft funktionieren kann. Wir sind auch Partnern im Bereich der Aktivitäten in der Nordsee. Wir werden uns treffen nächste Woche mit den dänischen und niederländischen Kollegen, um sicherzustellen, dass aus der Nordsee erneuerbare Energie Energien geliefert werden können. Und Integration ist wichtig. Erneuerbare Energie, hausgemachte Energie, wenn ich das so nennen darf, das ist das, was wir handeln werden. Das werden wir austauschen untereinander. Wasserbasierte Energie aus dem Norden, Solarenergie aus dem Süden und Windenergie. Das ist also der Handel, den wir brauchen. Und das wird die fossilen Brennstoffe und die Einkäufe und Importe aus Russland, die wir bisher getätigt haben, ersetzen werden. Wir müssen zusammenarbeiten in diesem Bereich und wir planen eine politische Agenda, um sicherzustellen, dass wir in diesem Bereich Energie gut zusammenarbeiten und uns regelmäßig sehen können. Olaf, du hast auch angesprochen, dass wir sehr viel über die Ukraine gesprochen haben und die Solidarität, die wir in so vielen Bereichen und Dimensionen zeigen. Und das ist sehr wichtig für uns Europäerinnen und Europäer. Wir alle wissen, dass das sehr heikle Themen sind. Es geht um Diskussionen über die Waffenlieferungen. Das sind nie einfache Diskussionen. Und wir begrüßen die Entscheidungen, die in Deutschland getroffen wurden und die Entscheidungen, die auch getroffen wurden im Bereich der Investitionen in die Verteidigung. Niemand sollte unterschätzen, wie wichtig und was für eine beträchtliche Umkehr diese Entscheidungen darstellen. Aus belgischer Perspektive begrüßen wir die Entscheidungen, die in Deutschland getroffen wurden. Wie ich bereits gesagt habe, wenn wir voranschreiten mit einem weiteren Sanktionspaket, wir Belgier sind bereit, diese Maßnahmen zu unterstützen mit voller Transparenz, wie man damit umgeht. Man muss sicherstellen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist für alle 27 Länder und dass wir Transparenz herstellen. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir die Werkzeuge in unserem Instrumentenkasten haben, um mit den Preissteigerungen umzugehen. Das sind also Entscheidungen, die getroffen werden, die wir parallel dazu treffen müssen. Die steigenden Lebenskosten erfüllen uns mit Sorge. Das ist zentral in der europäischen Diskussion und es sollte auch beim außerordentlichen Rat Ende Mai eine Rolle spielen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, wenn Sie mir gestatten. Da geht es um die Einheit unseres Kontinents. Oft, denke ich, verlieren wir uns in Diskussionen, die sich um Erweiterung drehen. Das ist ein administrativer Prozess, ein schwieriger Prozess und dafür gibt es Gründe. Als europäische Länder haben wir einen Acquis communautaire aufgebaut und nun, die Latte ist doch sehr hoch, damit Länder beitreten können. Wir wissen, dass die Länder auf dem westlichen Balkan nun jahrzehntelange Anstrengungen unternommen haben. Für uns als Europäische Union ist es wichtig, diese Länder zu unterstützen und diese Reformprozesse abzuschließen, die zu einer Erweiterung führen. Ich denke auch, dass wir klare Antworten auf den Wunsch der Ukraine finden müssen, um Teil der freien Welt zu bleiben, einem Teil der Welt, wo es offene Gesellschaften gibt, wo es natürlich unterschiedliche Meinungen geben kann, aber diese werden natürlich nicht mit Waffen ausgefochten, sondern in Debatten. Wir müssen einen Weg finden, die Ukraine, Moldau und andere Länder als Teil einer demokratischen und freien Europa zu verankern. Für mich geht es hier um die Einigung des Kontinents und für manche Länder kann es Teil eines Erweiterungsprozesses sein. Das kann der Fall sein für manche Länder, aber der wichtigste Aspekt ist doch, dass wir als Europäische Union uns der Rolle und der Verantwortung bewusst sind, die wir spielen sollten in unserer Nachbarschaft. Und die Verantwortung beinhaltet, Verbindungen zu schaffen. Das haben wir auch in der Erklärung von Versailles gesagt, sicherzustellen, dass Länder wie die Ukraine Teil der europäischen Familie sind. Und wir haben auch in der Vergangenheit eine Rolle dabei gespielt, Deutschland wieder zur Vereinigung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Wir sollten den Moment in der Geschichte nicht unterschätzen. Es werden mutige Antworten erwartet von der Europäischen Union. Ich denke, das gibt uns den Impetus, es besser zu machen. Wir bewegen uns weiter, wir machen Fortschritte in Momenten der Krise und als Europäische Union sollten wir diesen Moment nutzen, um uns zu verbessern und in die Zukunft zu schreiten. Ich komme vom belgischen Nationalfernsehen. Eine Frage an Sie. Da die Verhandlungen zwischen Deutschland und Katar sehr schwierig sind in Bezug auf Gaslieferungen, wie sehen Sie die gemeinsamen Ankauf von Energie in Europa? Und Herr De Croo glaubt daran, aber wie ist Ihre Haltung dazu? Ich denke, wir müssen zusammenarbeiten, das ist ganz offensichtlich, aber andererseits handelt es sich ja auch um private Angelegenheiten. Das ist auch in Deutschland der Fall. Wir haben darüber gesprochen, wie wir zusammenarbeiten. Man darf jedoch nicht die Wirklichkeit vergessen. Die Realität ist doch, es geht hier um private Unternehmen, die Verträge schließen. Und das werden wir nicht verändern, denn ich bin absolut sicher, dass Regierungen oder, wenn ich das sagen darf, die Kommission nicht für diese Geschäfte vorbereitet sind, die andere fast jahrzehntelang gemacht haben. Wir kooperieren, wir koordinieren, wir helfen einander aus und stellen sicher, dass nicht nur einer den besten Vorteil erhält, ohne an die Freunde in der Europäischen Union zu denken.
Herr Bundeskanzler, Herr Ministerpräsident, eine Frage an Sie beide. Nochmal zum Thema Ukraine. Der ukrainische Präsident hat nochmal jetzt einen EU-Beitritt seines Landes gefordert. Herr Macron hat gestern ein Alternativmodell vorgestellt. Und wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Ihre Gedanken auch in die Richtung, nämlich dass man der Ukraine nicht eine EU-Mitgliedschaft anbietet, sondern etwas unterhalb dieses Niveaus. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie nicht fürchten, dass dadurch eine Spaltung in Europa entsteht, denn viele Osteuropäer möchten diesen EU-Beitritt der Ukraine. Und glauben Sie, dass es akzeptabel ist, für die Ukraine mit einer Mitgliedschaft Leid oder wie immer man das nennt, dann am Ende zu landen? Danke.
Well, honestly, I think
ehrlich gesagt, ich denke, das Letzte, was wir tun sollten, ist eine Diskussion zu führen über das Vokabular. Geht es um eine Mitgliedschaft oder nicht? Wie ich bereits gesagt habe, der Mitgliedschaftsprozess ist ein langer Prozess. Es dauert locker mehr als 10 Jahre, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Ich denke, es wäre ein großer Fehler und ich hoffe, dass der Krieg bald und schnell in der Ukraine endet. Und es wäre ein Fehler zu sagen, nun, wir verhandeln jetzt und in 10 Jahren sind sie Mitglied der EU. Unsere Rolle ist eine doch viel aktivere Rolle. Es geht um den Wiederaufbau auf Wiederaufbau, emotional wie auch tatsächlich. Und es ist wichtig, dass sie Teil der Diskussion sind. Es gibt gewisse Programme, die wir gemeinsam unternehmen können, aber die beiden sollten parallel laufen. Es gibt einen Erweiterungsprozess, ein langer administrativer Prozess, ist oft sehr frustrierend, aber daneben als Teil des europäischen Kontinents und als Teil der Rolle, die wir als EU auf dem europäischen Kontinent spielen müssen, da bedeutet doch auch, dass wir sehr viel kreativer sein müssen, was die Beziehung mit Ländern wie zum Beispiel der Ukraine betrifft. Die Art und Weise, die Art der Gesellschaft, die sie haben, eine offene Gesellschaft. Wir müssen ihnen helfen, Teil dieser Familie zu sein. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es ist etwas anderes als der Erweiterungsprozess. Die beiden schließen einander nicht aus, aber einer muss nicht in Verbindung stehen zum anderen.
Wir haben in Versailles gemeinsame Beschlüsse gefasst, einvernehmlich in Europa, und ganz klargestellt, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört und dass wir sie auf diesem Weg begleiten. Und im Übrigen ist es so, dass wir jetzt eine ganz konkrete Aufgabe vor uns haben, über die haben wir schon gesprochen. Das ist den Mitgliedschaftsprozess der so lange hart daran arbeitenden und sich vorbereitenden Staaten des westlichen Balkans voranzutreiben. Das ist aus geostrategischen und aus politischen und aus moralischen Gründen richtig, dass wir das tun. Denn letztendlich haben viele, viele dieser Länder lange darauf hingearbeitet, dass das jetzt endlich so weit ist. Und deshalb wird das auch eine große Priorität haben bei dem, was wir tun. Und ansonsten ist es so, dass die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer die gleichen sind. Sie sind gewachsen, sie sind auch sowohl in ökonomischer als auch in rechtlicher Hinsicht von großer Bedeutung, weil sie einen großen Teil der Identität Europas ausmachen. Wir haben uns entschieden, keine Freihandelszone zu sein, sondern eine politische Union mit gemeinsamer Überzeugung, was Rechtsstaatlichkeit, Demokratie betrifft und auch was den Weg des ökonomischen Agierens betrifft, wie wir unsere sozialen Marktwirtschaften entwickeln. Und das muss immer zusammenpassen. Bei einigen Ländern, die sind schon sehr lange dabei, die Voraussetzungen dafür bei sich zu schaffen.
Olivier Le Bussy from La Lure Belgique.
Sie haben, Premierminister, also gestern auf die Bedeutung angehoben, dass es einen starken europäischen Pfeiler für NATO geben muss. Was wir sehen hier, Deutschland hat seinen Verteidigungshaushalt angehoben, um 2% auf bis zum Jahr 2025. Belgien ist noch weit davon entfernt. Belgien will 1,55% des BIP bis zum Jahr 2030 erreichen. Da gibt es noch viel Koordinierungsmaßnahmen. Aber meine Frage geht an Sie beide. Sollte Belgien mehr tun und schneller sein? Wir sind uns der Tatsache sehr bewusst, dass wir mehr investieren müssen in den Verteidigungshaushalt. Die Frage ist, wie macht man das auf intelligente Art und Weise, dass man so viel wie möglich davon erhält? Es gibt drei Dimensionen natürlich. Was bekommt man im Bereich Sicherheit und Verteidigung zurück? Und unsere europäische Verteidigung ist sehr fragmentiert. Wir geben Geld aus für Systeme und diese Systeme arbeiten nicht gut zusammen. Sie sind oft extrem teuer, denn wir alle wollen unsere eigenen kleinen Details haben. Wenn wir mehr ausgeben, ja gerne, aber weniger fragmentiert. Dann, wenn wir mehr ausgeben, dann muss es doch auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben. Für uns ist der wirtschaftliche Nutzen sehr gering. Oft kaufen wir Systeme von unseren amerikanischen Freunden. Ich bin nicht dagegen, aber wir hätten größeren Nutzen, wenn wir das in die europäischen industriellen Programme investieren würden. Das hat ja dann Vorteile wirtschaftlicher Art und technologischer Art. Und dann brauchen wir einen gesellschaftlichen Nutzen. Wenn wir investieren, dann doch in Cybersecurity. Wir müssen unsere Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger schützen, wenn wir in Terrorabwehr investieren. Oder auch wenn wir an die menschliche Seite der Verteidigung investieren, dann sollten wir unsere jungen Menschen ausbilden. Aber ja, also mit größerem Nutzen in diesen drei Punkten und Bereichen.
Dass Belgien ziemlich viel tut. You already realized that Belgium is doing a lot.
A question to you both.
Ich habe eine Frage an Sie beide. Der britische Premierminister hat es die Handelsabkommen nicht tragfähig bezeichnet. Ich beziehe mich hier auf das Nordirland-Protokoll. Wie viel Einigkeit herrscht bei Ihnen darüber, wenn Großbritannien einen unilateralen Schritt ergreift?
Die Dissonanzen zwischen der Ukraine und Deutschland über einen Besuch eines Regierungsmitglieds mit dem Besuch der Außenministerin für Sie jetzt ausgeräumt und planen Sie eine Reise in naher Zukunft nach Kiew?
Maybe first on the Northern Ireland Protocol.
Zum Nordirland-Protokoll. Ich denke, das ist doch etwas, worum die Briten uns gebeten haben. Sie haben genau dieses Element gefordert. Und jetzt scheint das ein Problem zu sein. Also wir hatten schon in der Vergangenheit Situationen wie diese. Ich denke, die Nichteinhaltung würde ein großes Problem auf dem Binnenmarkt schaffen. Und für uns ist der Binnenmarkt von oberster Bedeutung. Als kleine, offene Wirtschaft ist es wichtig, dass der Binnenmarkt funktioniert. Unsere Botschaft ist also ganz klar. Also fassen Sie das nicht an. Darüber waren wir uns einig und diese Einigung muss eingehalten werden. Wenn man diesen Vertrag aufkündigen würde, dann würde ich mal denken, dass das ganze System aufgekündigt wird. Ich sehe da keine andere Lösung.
Ausdrücklich anschließen. Wir haben sehr sorgfältig mit Großbritannien über den Austritt und den Zusammenarbeitsprozess danach gesprochen. Wir haben einen guten Weg gefunden für Nordirland und niemand sollte die Regelung, die wir miteinander vereinbart haben, einseitig außer Kraft setzen, brechen oder auf irgendeine andere Weise damit umgehen. ganz besonders natürlich, weil wir wissen, dass es hier um eine komplizierte Frage geht, die sich nicht nur um die Beziehungen der Europäischen Union und zum Vereinigten Königreich dreht, sondern auch etwas zu tun hat mit einer friedlichen Entwicklung in Irland. Und das war immer wichtig, dass wir einen Gesamtweg finden, der diese ganzen Anforderungen zugleich erfüllt. Und dazu bekennen wir uns auch unverändert. Ich glaube, das sind schon gute Regelungen, die da miteinander vereinbart worden sind. Und ich weiß, dass die Europäische Union, dass die Kommission immer mit größtem Pragmatismus bereit ist, die Fragen zu lösen, die sich alltäglich stellen und auch Fortschritte zu erreichen im praktischen Handling der Prozesse. Aber das sollte auch der Weg sein, den wir tatsächlich gehen. Ansonsten freue ich mich, das war ja Ihre Frage, dass das Gespräch stattgefunden hat zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem deutschen Präsidenten. Und ich bin froh, dass in dem Gespräch vereinbart wurde, dass die Außenministerin jetzt in die Ukraine reist. Es war auch gut, wenn ich das von Verfassungsorgan zu Verfassungsorgan sagen darf, dass die Präsidentin des Deutschen Bundestages da war. Und nun, glaube ich, ist das eine gute Grundlage auch für die ja unverändert richtigen Zusammenarbeitsbeziehungen, die wir haben.
Vielen Dank.
Thank you.